Herzlich willkommen zu All Inclusive am 29.11.2014 von 16 Uhr bis 17 Uhr, beziehungsweise in der Wiederholung am Dienstag, den 2.12. von 13 bis 14 Uhr. Zu Gast heute im Studio Heike Hensel, die entwicklungspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Mit ihr sprechen wir heute unter anderem über Kommunalpolitik hier, die Arbeit im Bundestag und ihre Friedenspolitik. Ja, Frau Hensel, wir beginnen mit ein wenig Fragen zu Ihrem Leben. Sie haben nach Ihrem Abi 1985 in Tübingen mit dem Studium der katholischen Theologie begonnen. Das haben Sie aber dann abgebrochen 1990 für das Studium der ökotrophologischen... das hat gar kein Wort danach. Das war dann Ihr Beruf später, der Ökotrophologie. Was war da der Grund dafür?
Ja, vielleicht nur kurz. Meine Motivation, katholische Theologie zu studieren, lag auch ein bisschen in der Zeit begründet. Es war nämlich so eine Aufbruchstimmung der Befreiungstheologie, wo man international neue Ansätze der Armutsbekämpfung, der sozialen Gerechtigkeit diskutiert hat und wo die katholische Kirche, viele Basisgemeinden, vor allem in Lateinamerika, eine wichtige Rolle gespielt hat, also für die Armen sich einzusetzen und zu sagen, wir müssen sie von der Armut befreien, nicht erst im Jenseits, sondern im Diesseits. Es geht darum, für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen, und das hat mich damals fasziniert, und in die Richtung wollte ich was machen. Aber als Frau, ehrlich gesagt, in der katholischen Kirche sind die Berufsaussichten doch begrenzt. Also die Realität des Studiums sah da natürlich nochmal anders aus, und da ich eigentlich nicht ins Lehramt wollte, habe ich mich dann doch entschieden, sagen wir mal, was Ähnliches zu machen, nämlich Ernährungswissenschaften, also Ökotrophologie sind die Ernährungswissenschaften, zu studieren mit Schwerpunkt Ernährung in Entwicklungsländern. Also das war mir schon ein Anliegen, in dem Bereich weltweite Entwicklung was zu machen, und habe dann das weiter studiert.
Das heißt, Sie haben damals schon nach Ihren Interessen, nach Ihren Gedanken an die armen Menschen gedacht und danach studiert.
Also es war für mich schon immer ein Thema, dass ich eigentlich die diese weltweite schreiende Ungerechtigkeit, muss man ja sagen, von fast immer noch 1 Milliarde Menschen, die hungern, und zahlreichen Kindern, die täglich sterben. Das war einfach so eine Grundthematik, die mich schon sehr früh auch in der Schule schon beschäftigt hat und die ich dann auch irgendwie versuchen wollte, in einem Studium unterzubringen. Also diese große Frage, wie können wir die Welt eigentlich gerechter machen, das war schon immer so ein Grundanliegen von mir.
Das heißt, Sie haben das in der Schule mitbekommen, in der Schule gelernt, wie das in der Welt abgelaufen ist, und hatten Sie da schon Praxiserfahrung sozusagen? Ich nenne es mal Praxiserfahrung. Also waren Sie schon mal in einem der Länder und haben das schon mitbekommen?
Also nicht direkt in der Schule war ich nicht jetzt in einem klassischen Entwicklungsland, aber die Thematik haben wir eben über einen Unterricht schon auch vermittelt bekommen. Und als ich vor allem hier anfing in Tübingen zu studieren, wurde ich das erste Mal eigentlich mit einer großen Anzahl von Flüchtlingen konfrontiert, das ich so bisher auch nicht erlebt hatte oder nicht wusste, wie sind die Lebensbedingungen für Flüchtlinge, woher kommen sie, was sind die Fluchtursachen. Und das war natürlich dann klar, das war Krieg, das war fehlende Entwicklungschancen, soziale Ungerechtigkeit, und das hat mich dann doch mir irgendwie die Augen geöffnet, dass hier sehr vieles falsch läuft.
Okay, Sie haben ab 1997 dann als Mitarbeiterin der Gesellschaft Kultur des Friedens gearbeitet. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist eine Friedensorganisation, die hat sich hier schon 1988 gegründet. Da war ich als Studentin mit dabei. Und hat dann versucht, eine Friedenspolitik zu entwickeln und auch Demonstrationen zu organisieren, also auch den Widerstand oder die Kritik an Rüstungsexporten, an den ganzen politischen Entscheidungen. Aber wir haben auch immer versucht, in kleinen Projekten zu zeigen, was man eigentlich machen könnte, was möglich wäre konkret in der Friedensarbeit, wo es vor allem auch schon viele gute Ansätze in der Welt gibt. Also es gibt ja in jedem Land, wo Krieg ist, wo Konflikte da sind, immer auch Gruppen und Friedenskräfte, die sich für eine Lösung einsetzen. Die sind nur oft nicht sichtbar und werden zu wenig unterstützt oder sogar bekämpft. Und da haben wir eben versucht, das zu zeigen, und auch auf kommunaler Ebene. Was könnte denn eigentlich eine Kommune, eine Stadt konkret machen wie Tübingen? Da haben wir dann während des Bosnienkrieges zum Beispiel so eine Solidaritätspartnerschaft mit einer Stadt in Bosnien aufgebaut. Die wurde dann auch von Tübingen aus unterstützt, um zu zeigen, da hat das Zusammenleben auch noch funktioniert, und diese Inseln müssen wir stärken, und da können auch die Städte und die Gemeinden was machen. Also Friedenspolitik oder Außenpolitik ist nicht nur nur die hohe Ebene, da kann man sich auch vor Ort engagieren.
Okay, Sie waren 1997 auch Wahlbeobachterin der OSZE im Kosovo. Was hatten Sie denn da für einen Eindruck von den Wahlen dort, beziehungsweise war Ihr Eindruck allgemein von dem Land?
Ja, ich habe mehrmals, gerade aufgrund des Engagements für die ehemaligen Staaten Jugoslawiens, weil ich da oft war, dann mehrmals Wahlbeobachtung gemacht, auch in der Herzegowina, in Bosnien, auch in der Republika Srpska. Also eigentlich in allen Regionen war ich als Wahlbeobachterin unterwegs. Es hat sich erstens gezeigt, dass das natürlich sehr schwierig ist, am Wahltag selbst festzustellen, wie gerecht Wahlen ablaufen, weil das meiste schon davor entschieden wird. Also haben alle Parteien Zugang zu Medien. Und wie läuft der ganze Wahlkampf? Und zweitens war das natürlich schon sehr, sehr, sagen wir mal, von allen Parteien oder Regionen sehr nationalistisch ausgerichtet. Und da war doch ein sehr harter Kampf dann teilweise auch als Wahlbeobachterin, dass das auch gerecht zugeht, weil da wurde schon auch versucht zu manipulieren und so weiter. Und das hat mir eigentlich gezeigt, dass man einen viel größeren Ansatz braucht, um wirklich zu politischen Lösungen zu kommen. Da kann die OSZE eigentlich noch viel mehr machen, als sie bisher tut.
Sie haben von Versuchen der Manipulation gerade gesprochen. Inwiefern war das denn spürbar?
Naja, ich hatte zum Beispiel, das war jetzt allerdings mehr in der Herzegowina, also in der Nähe von Mostar, habe ich das ganz krass erlebt, dass ich eben im Grunde, ich war zuständig, also ich war das ganze Tag mit dem Wahlteam sozusagen an der Wahlurne und musste aufpassen, dass alles gut abläuft. Und ich konnte im Grunde in diesen 12 Stunden keine Sekunde diese Wahlurne verlassen. Ich konnte selbst nicht mal auf die Toilette gehen, weil in dem Moment, wo ich mich umdrehte, sofort irgendwelche Wahlzettel in die Urne geworfen wurden. Es kam vor, dass zum Beispiel einfach Namen durchgestrichen waren in den Wahllisten oder schon unterzeichnet waren. Dann kamen aber diese Leute, sagten, wir haben noch gar nicht gewählt, hier hat irgendjemand in unserem Namen einfach unterschrieben. Und das fand eigentlich ständig statt. Das heißt, da war doch der Versuch einer großen Manipulation, obwohl eigentlich die Ergebnisse sowieso am Ende so klar waren, dass in dem jeweiligen Region, in der was ich Kroaten waren, hat die kroatische Partei gewonnen, bei den Bosniern die bosnische oder die serbische Partei. Also es war sowieso so klar, aber die Leute wollten unbedingt nochmal das einfach auch mit, muss ich sagen, unfairen Mitteln durchsetzen. Und da sieht man eben, wie nach einem Krieg, wie die Leute auch nationalistisch aufgeheizt sind. So ein Krieg, der hinterlässt solche schweren Wunden, das dauert 1-2 Generationen, um überhaupt wieder die Toleranz zu lernen und zu sagen, ich lasse es zu, dass alle hier wählen können und gegenseitige Meinung, Positionen, Nationalitäten, Religionen wieder zu akzeptieren. Das ist ganz, ganz schwierig.
Und wie reagiert man dann darauf, wenn jemand zur Wahl kommt und beteuert, er habe noch nicht gewählt? Und trotzdem der Name schon durchgestrichen ist, kann man da
also
von der Wahlfreiheit noch sprechen?
Ja, also die Mehrheitsverhältnisse waren sowieso klar, also fiel das natürlich nicht so ins Gewicht. Wir haben aber alle Zwischenfälle notiert, muss ich dazu sagen. Also jede Wahlbeobachterin oder Wahlbeobachter, alle Zwischenfälle wurden notiert. Teilweise konnte ich auch selbst Entscheidungen treffen, wenn es ganz offensichtlich war, konnte ich sagen, nein, diese Person hat das Recht zu wählen. Das sieht man hier, dass zum Beispiel kein schwarzer Fingerabdruck da war, offensichtlich war die Person nicht da. Was auch oft vorkam, war zum Beispiel, dass ein Mann kam mit 5 Wahleinladungen und sagte, ich wähle hier für meine Mutter, meine Großmutter, meine Töchter, die können alle nicht und so weiter. Da konnte ich natürlich sofort sagen, nein, das geht nicht. Eine Person, eine Stimme. Das war ganz klar. Und die anderen Sachen, die schwerwiegender waren, die gingen dann alle an die OSZE und sie hat nochmal nachgeprüft. Man muss auch wissen, in einer Nachkriegssituation sind natürlich so Wahlen immer auch schwierig. Da kommen Flüchtlinge zurück, die sind noch nicht registriert und so weiter. Also da ist immer eine Toleranzgrenze, aber wir haben versucht, so gut es ging, einfach das auch zu dokumentieren.
Okay, Sie sind 2005 dann letztendlich erst in die Linkspartei eingetreten. War davor das Denken, also das Einsteigen in eine Partei noch nicht da oder wie ist das dann gekommen?
Ja, also ich habe mich schon immer politisch interessiert. Ja. Wie gesagt, schon seit Ende der Schule, Anfang der Uni und mich auch politisch engagiert, aber war eben nie in einer Partei gewesen, weil für mich vor allem das außerparlamentarische Engagement doch ganz wichtig war, Friedensbewegung und so weiter. Und habe mich schon auch ein paar Mal zum Beispiel für die Kommunalwahl aufstellen lassen, aber als Parteilose sozusagen, das war damals noch die PDS, Vorläufer der Linken, und habe auch einmal für die Bundestagswahl kandidiert, aber eben als Parteilose. Das war eine Kandidatur, um die Inhalte zu unterstützen. Und lang kam es für mich auch gar nicht in Frage, da irgendwie ein Mandat anzustreben. Und als dann ein Umbruch war und die Linke sich entwickelte und ich wieder gefragt wurde, ob ich denn nochmal kandidieren würde, da war es dann irgendwie auch, sagen wir mal, zwangsläufig, dass ich in die Linke eintrete, weil wenn ich dann eine Mandatsträgerin bin, ist es natürlich auch wichtig, die Inhalte mit zu bestimmen. Und das kann man natürlich besser, wenn man dann Mitglied einer Partei ist.
Das heißt, Sie sind dann in jenem Jahr der Wahl
als ich für den Bundestag erneut angetreten bin, wurden wir dann eben gefragt, ob wir Mitglied werden, und ich habe mich dann dafür entschieden, um eben auch ja in einer Partei dann politisch mitzubestimmen, entscheiden zu können, Anträge stellen zu können, weil ich muss ja nachher auch das vertreten, was die Partei fordert, und das ist natürlich dann schon auch wichtig, dass man da Mitglied ist. Ich bin aber der Meinung, dass es nach wie vor wichtig ist, dass auch parteilose Leute aus anderen Bereichen, die gute Arbeit machen, an Parteien angedockt werden oder ihre Inhalte mit einbringen, ohne dass sie gleich Parteimitglied werden sollten oder müssen.
Okay. All inclusive, hier hören Sie auf der Wissenwelle 96.6. Ich habe jetzt gerade, mir ist jetzt gerade noch eine Frage eingefallen. Frau Hensel hat ja gerade gemeint, sie konnte da niemanden trauen und durfte 12 Stunden nicht auf die Toilette. Wie war das denn, als Sie dann wieder hier in Deutschland waren? Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie hier dann wieder jemand trauen haben können?
Ja. Also, das ist eine gute Frage, das stimmt. Ich war dann schon, muss ich sagen, sehr misstrauisch geworden, weil ich eben gesehen habe, dass ich auch gar nicht so richtig ernst genommen wurde. Und als ich hier zurück war, muss ich sagen, bin ich schon erstmal allen Leuten da ein bisschen skeptisch gegenübergetreten, aber das hat sich dann schnell gelegt, weil es ist einfach wichtig, auch zu differenzieren und zu unterscheiden. Mir ist das konkret passiert, aber man darf nicht von dem konkreten Fall auf das Allgemeine schließen. Das trifft ja im Grunde auf alles zu. Und das hat sich dann bei mir auch wieder gelegt. Die Erfahrung war allerdings schon sehr einschneidend, muss ich sagen.
Okay, dann gebe ich das Wort jetzt an Timo weiter.
Genau, wahrscheinlich wird jetzt in einigen Tagen in Thüringen der erste linke Ministerpräsident gewählt von der rot-rot-grünen dann kommenden Regierung. Wie finden Sie das? Weil Joachim Gauck hat es ja kritisiert, dass das passiert.
Ja, also erstmal finde ich es natürlich toll, dass der Bodo Ramelow, der ja übrigens auch vor einem halben Jahr mal hier war, zur NSU berichtet hat, zum NSU-Prozess, und da ist er ja sehr, sehr engagiert zu der ganzen Frage von Verfassungsschutz und so weiter, dass er die Möglichkeit bekommen hat, durch dieses auch gute Wahlergebnis, so ein Projekt, ein rot-rot-grünes Projekt mal anzugehen. Und ich muss sagen, die bundesweiten Beschimpfungen, die da stattgefunden haben, wir hatten auch wirklich den unguten Vorfall am Tag des Mauerfalls von Wolf Biermann im Bundestag, wo die Linke dann massiv angegangen wurde. Das finde ich, muss ich sagen, politisch schon ein sehr undemokratisches Verhalten, sehr, sehr undemokratisch, unfair und spricht eigentlich eher für die Leute, die sich so wenig tolerant dann auch verhalten. Wichtig ist die Aufarbeitung der Geschichte, das gilt für alle. Alle Parteien haben ihre Geschichte und da braucht es einen ehrlichen Umgang damit. Das ist wichtig und da müssen Fehler eingestanden werden. Und dann muss auch die Möglichkeit da sein, so ein Projekt zu versuchen, zu starten. Mir ist es vor allem wichtig, dass die Linke dann auch glaubhaft einige ihrer wichtigen Ziele, soziale Gerechtigkeit, die sie zum Beispiel fordert, dass auch die Wirtschaft sozusagen nicht über die Menschen dominiert und so weiter, dass das sich nachher auch in dem politischen Programm in Thüringen abbildet. Das ist wichtig und da müssen wir natürlich alle auch mithelfen, dass sowas gelingt.
Derzeit debattiert Tübingen über einen schlimmen Vorfall auf Waldhäuser Ost. Eine 10-köpfige Mädchengang hat hierbei ein einzelnes Mädchen, während sie gefilmt haben, zu Boden gezogen, eingetreten, geschlagen. Sie hatte danach Nasenbluten. Am Tag, wo sie wieder zurück an die Schule kam, gab es eine Pressemitteilung vom Tübinger Regierungspräsidium. Darin hieß es, dass das Mädchen wieder am Freitag die Schule besucht. Dabei haben sich Boulevardmedien, darunter die Bild-Zeitung und RTL, versammelt. Die Polizei hat hierbei gute Arbeit geleistet, wie man einer weiteren Pressemitteilung entnehmen kann, um das abzusichern, die Schülerinnen und Schüler, da sie ja stark belästigt worden von den Medien. Wie sollte man richtig vorgehen in so einem Fall, Ihrer Meinung nach? Da es ja noch immer in Facebook, YouTube und anderen Kanälen rumstreut und das Mädchen wahrscheinlich schwere Probleme danach erleiden kann, obwohl zu 95% die Leute mit Zeit zeigen.
Also ich muss erstmal dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, dass ich das nicht richtig mitverfolgt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt in Mexiko war und auch selber eine Auseinandersetzung mit den Medien hatte. Da kann ich ja vielleicht nachher noch was sagen, an der ich leider beteiligt war. Und deswegen das auch eigentlich aus eigener Erfahrung etwas erlebt habe, wie sich natürlich, muss ich sagen, einfach auch unwürdige Vorgänge, die Menschen unwürdig sind, die Menschen in ihrer Würde verletzen, immer mehr auch in den Medien wiedergespiegelt werden, wirklich aus Sensationslust und auch, weil es sich gut verkauft, schlichtweg gut verkauft. Wir haben praktisch fast jeden Tag auf Webseiten, wenn ich zum Beispiel in meine Mailbox gehe, ja, GMX, habe ich auf der Webseite immer 4-5 Kurzfilme, die irgendwas Spektakuläres, aber zum Teil wirklich Menschenunwürdiges zeigen, wo Leute massiv verletzt werden oder gedemütigt werden oder zur Schau gestellt werden. Und das ist schon fast normal, dass man auf jeder normalen Webseite Zugang zu den Accounts, Postfächern solche Videos findet, und ich finde das inakzeptabel. Also es bräuchte da, ich weiß, auf der anderen Seite, es gibt die Freiheit der sozialen Medien, die haben ihre Stärken, aber ich finde, es braucht da auch einen Kodex, ja. Ich finde, da muss sich irgendwie auch die Netzgemeinde auch viel stärker dafür einsetzen, dass solche Videos dann auch verschwinden.
Ja, also da muss ich Ihnen zustimmen, und außerdem finde ich das ja auch der totale Hammer, dass die Bild-Zeitung das Video immer noch, also dass derjenige, der das Video bekommen hat, die Bild-Zeitung hat eine Kampagne, da hat einer 250 Euro dafür bekommen, um das Video der Bild zuzulassen, und dass die Bild-Redakteure dann nicht gesagt haben, das ist ja menschenverletzend und so, das stellen wir jetzt nicht online. Also, dass sie da keine Skrupel davor haben, finde ich schon sehr. Mir fällt eigentlich dazu nicht das richtige Wort ein. Schon sehr, sehr enttäuscht für eine Zeitung irgendwie. Weil, ja. Das, damit verletzt man ja auch das Mädchen, und das Video wurde ja, weiß nicht so wie viel tausendmal geklickt, und alle wissen, alle Tübinger wissen da jetzt drüber Bescheid. Ich weiß gar nicht, ob die sich noch auf die Straße traut.
Also das kann ich nur absolut unterstützen, dass eigentlich es geht überhaupt nicht. Die Bild-Zeitung, muss man ja sowieso sagen, ist ja nochmal ein spezielles Medium, wird sie nicht unbedingt als Zeitung bezeichnen. Aber ich höre, glaube ich, nichts, oder? Oh, bin ich jetzt wieder drauf? Ah ja, okay. Oh, Entschuldigung. Also das ist das Erste, aber ich meine, da gibt es ja auch Möglichkeiten, sich an den Presserat zu wenden zum Beispiel. Also es gibt hier ja in Deutschland ein paar Gremien, die machen zwar, müssten finde ich auch mehr machen, aber das wäre, glaube ich, vielleicht auch eine wichtige Initiative von den Schülerinnen, dass man vielleicht mal an den deutschen Presserat schreibt, der rügt ja auch, und dass er sich den Fall anschaut. Weiß nicht, ob das schon so eine Initiative gibt von der Geschwister-Scholl-Schule. Sowas wäre, finde ich, schon ganz wichtig, dass es die Initiative gibt. Und dann, glaube ich, braucht es aber auch nochmal grundsätzlich eine Diskussion in den Schulen und auch eine gesellschaftliche Diskussion. Warum finden wir zum Beispiel, also warum klicken so viele Leute auch, sag mal, solche Videos an, wo sie sich sozusagen Gewalt anschauen? Einfach total abstoßende Szenen. Das ist ja auch insgesamt eine Verrohung, die stattfindet durch die zahlreichen Medienangebote, die es sonst gibt. Gewalt ist ein reiner Konsum geworden. Und das, glaube ich, wäre ganz wichtig an Schulen. Schulen, das auch viel mehr zu diskutieren. Wie gehen wir mit dargestellter Gewalt um in den Medien, in Fernsehfilmen, in Videospielen und so weiter?
Und es gibt ja auch sehr harte Umgehensweisen während dem Wahlkampf. Hier am Tübinger Bürgermeisterwahlkampf konnte ich herausfinden, dass feindlich alle der Bewerberinnen und Bewerber um den Rathauschefsessel attackiert wurden. Persönlich, über die Plakate wurde beschmiert, persönliche Angriffe wirklich auf alle Kandidaten. Wie sehen Sie sowas, dass manche Leute so einen Einfluss auf den Wahlkampf nehmen, um persönlich zu attackieren und dann sagen, dass auch die Wahlkampfleiter persönlich attackieren und die dann auch beleidigen, reden, dass es nicht geht, was sie machen und irgendwie auch Gewalt androhen?
Ja, also sowas ist natürlich in der Auseinandersetzung auch inakzeptabel. Es ist eine politische Unkultur, muss man sagen, wenn nicht mit Argumenten gestritten wird, sondern Leute persönlich angegangen werden. Also das finde ich eigentlich eine Grundvoraussetzung, wenn man sich politisch engagieren will, dass man auch zwischen der Person und der Würde der Person und der Position unterscheidet. Das ist ganz wichtig. Natürlich hört irgendwann auch Meinungsfreiheit auf. Also wenn hier rechtsradikale Gruppen irgendwie fremdenfeindliche, antisemitische, rassistische Dinge äußern, dann kann ich natürlich nicht sagen, ja, jetzt mit Respekt zur Person, da hört für mich auch Meinungsfreiheit auf. Das halte ich nicht für einen Beitrag zur Meinungsfreiheit. Es gibt ja nicht ohne Grund auch den großen Spruch vieler Gruppen, die sagen, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Also in dem Moment, wo ich sozusagen verhetzende Dinge in die Öffentlichkeit bringe, das geht nicht. Da muss man auch dagegen angehen. Aber ganz entscheidend finde ich schon, dass man sich wirklich auf die politische Auseinandersetzung konzentriert. Und das habe ich, sagen wir mal, Tübinger OB-Wahlkampf, den ich auch mehr aus der Ferne verfolgt habe, weil ich nicht so oft gerade in der Zeit viel in Berlin war, finde ich auch, war teilweise sehr grenzwertig. Also das hat auch nichts mehr dann mit Auseinandersetzung zu tun in irgendeiner Weise. Das ist auch ein Problem, dass wir halt durch die Art und Weise, wie heute überhaupt politische Auseinandersetzung stattfindet, so stark mediendominiert, kriegt dann auch so eine Eigendynamik.
Ist Ihnen das schon mal persönlich passiert, dass Sie in Ihrem Wahlkampf angegriffen wurden?
Also im Wahlkampf eigentlich nicht. Ich meine, dass Plakate jetzt verunstaltet werden, das gibt's immer, aber das finde ich jetzt auch ein bisschen, das kann ja teilweise ist auch recht kreativ. Manchmal gibt's auch sehr gute Ideen, wenn Wörter plötzlich überklebt werden oder, ja, ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich mit Zahnlücken irgendwie da hänge. Das finde ich ganz witzig. Damit habe ich keine Probleme. Ich bin eigentlich bisher nicht irgendwie angegriffen oder beleidigt worden. Ich habe natürlich in der politischen Auseinandersetzung teilweise auch ganz üble E-Mails oder so bekommen, das teilweise schon für bestimmte Positionen, die ich vertrete, da gab es doch teilweise auch wirklich sehr gewaltandrohende E-Mails, die ich auch schon erhalten habe.
Inwiefern möchten Sie das erläutern?
Naja, also ich habe zum Beispiel, ich war ja vor ein paar Wochen an der syrisch-türkischen Grenze, da ging es um die Situation der Kurden und Kurdinnen in der Stadt Kobane, das ist eine Region auf syrischer Seite, die ja stark umkämpft ist, das habt ihr ja wahrscheinlich auch ein bisschen bekommen, die vom sogenannten islamischen Staat, von diesen bewaffneten Gruppen angegriffen werden, und ich habe mich dafür eingesetzt, dass man mehr machen muss, dass man die Kurden, Kurdinnen, dass es da Solidarität braucht, dass die unterstützt werden müssen, und da habe ich schon sehr sehr teilweise Droh-E-Mails bekommen. Ich nehme an, von türkischen Nationalisten, also eher auch natürlich anonym, aber die dann auch so geschrieben haben, ja, wir finden raus, von wo du twitterst, und dann bis zur Vergewaltigungsandrohung und so weiter. Also das war schon ziemlich herb. Ich weiß, dass das viele meiner Kolleginnen teilweise auch bekommen, die sich dann für bestimmte Positionen einsetzen, dass es dann auch massive Beschimpfungen per E-Mail gibt.
Wie sieht dann das aus mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus Tübingen, wo Abgeordnete sind, also Martin Rosemann, Chris Kühn und Annette Wiedmann-Maus? Wie kommen Sie mit denen zurecht in Berlin, dass Sie ja alle hier aus der Region kommen und aus dem gleichen Wahlkreis?
Ja, also ich muss sagen, es gibt persönlich, finde ich, ein gutes Verhältnis, also dass wir haben jetzt dadurch, dass wir sehr unterschiedliche Themenfelder bearbeiten, treffen wir komischerweise in Berlin sehr selten in Debatten aufeinander. Ja, also ich mache Außenpolitik und Chris Kühn ja ganz anderer Bereich und Annette Wittmann-Mautz und Martin Rosemann. Aber wenn wir uns so treffen oder auch hier bei Veranstaltungen, muss ich sagen, ist es eigentlich ein gutes kollegiales Verhältnis. Und das finde ich auch wichtig, also dass wir hier nicht, und es gibt ja auch bestimmte Anliegen, was Straßenbau angeht, Straßenbauprojekte, wo wir auch versuchen, da gemeinsam an einem Strang zu ziehen, hier für die Region Tübingen dann, den Kreis.
Ja, wir sprechen noch ein wenig über die Arbeit im Bundestag allgemein und alles drumherum. Sie sind 2005 Mitglied des Bundestages und arbeiten dort als entwicklungspolitische Sprecherin der Linken. Könnten Sie vielleicht erläutern, was mit Ihrer Arbeit auf sich hat?
Ja, also der Entwicklungsausschuss beschäftigt sich mit, wie schon der Name sagt, mit internationaler Entwicklung. Da geht es vor allem um die sogenannten Entwicklungsländer, aber eigentlich gibt es ja dafür auch neue Begriffe. Also man spricht auch von dem globalen Süden. Also eigentlich alle Länder der Erde, wo nach wie vor die Grundrechte der Menschen auf Nahrung, auf Wasser, auf Gesundheit, Bildung, all das nicht gewährleistet sind. Damit beschäftigen wir uns mit weltweiter Armut. Wie kann man die bekämpfen? Was sind die Ursachen von Armut? Aber wir beschäftigen uns auch mit Flüchtlingen, Fluchtursachen natürlich. Wir beschäftigen uns auch mit Militäreinsätzen. Also was passiert eigentlich, wenn die Bundeswehr zum Beispiel in Afghanistan unterwegs ist? Wenn sie dort mit Hilfsorganisationen zusammenarbeitet, ist das gut oder eher schlecht? Wie sieht es eigentlich aus in Afghanistan? Wie sieht es in anderen Kriegsregionen aus? Wir beschäftigen uns auch mit der Auswirkung zum Beispiel des Klimawandels auf die Lebenssituation der Menschen. Also es gibt ja immer mehr Klimaflüchtlinge, Wüstenbildungen, die Menschen vertreiben. Und wir beschäftigen uns natürlich auch mit der ganzen Handelspolitik. Das ist ganz wichtig. Diese Handelspolitik, die existiert, dieses Weltwirtschaftssystem, in dem diese Handelspolitik stattfindet, führt die eigentlich zu mehr Entwicklung oder führt sie nicht eigentlich zu mehr Armut?
Das heißt, man erkennt auch in Ihrer Arbeit heute Ihre Interessen von früher.
Ja, ganz klar. Also ich bin froh, dass ich eigentlich eine der Abgeordneten bin, die das, was sie auch teilweise studiert hat, zumindest jetzt im Parlament versuchen kann umzusetzen. Oder das, was ich auch davor gemacht habe, die Friedenspolitik. Das ist ja nicht immer so. Manchmal kommen Personen auch oder Abgeordnete mit einem ganz anderen Hintergrund in einen fachfremden Ausschuss und müssen sich dann erst ganz neu einarbeiten. Und ich konnte da doch schon mit einiger Erfahrung dann diese Arbeit machen.
Ich habe noch eine Frage, wenn ich die stellen darf. Das mit diesen Toiletten.
Den Toiletten ist gut, wahrscheinlich die Toilette.
Das Toilettengate, exakt.
Ja, genau.
Wir sagen, wir lassen sie einfach berichten und bleiben dabei neutral, dass da nichts Falsches.
Genau. Nee, also ich lache zwar jetzt gerade, wenn ich das Wort Toilette höre, aber natürlich war das doch ein sehr schwerwiegender Vorgang, an dem ich leider auch die Mitverantwortung trage. Und da ging es um eine Veranstaltung der Linken oder von Kolleginnen, die das organisiert hatten von mir, über die Situation in Israel und in Palästina, also in den besetzten Gebieten, palästinensischen Gebieten. Und da waren zwei Journalisten eingeladen, von einem Teil der Leute, die die israelische Politik eben mehr unterstützen, auch sehr kritisch gesehen werden, sagen, die kritisieren zu stark Israel. Das sind Journalisten, die schreiben allerdings für die New York Times, für Huffington Post, also oder auch für Haaretz, also die sind eigentlich international schon auch renommiert. Das heißt, die schreiben in vielen US-Zeitungen oder auch in einer israelischen Zeitung. Aber trotzdem sind sie natürlich von vielen Seiten auch sehr umstritten und deshalb wollte die Fraktion dann nicht, dass die Linke diese Veranstaltung macht. Und sie hat dann in einem anderen Rahmen stattgefunden im Bundestag und die beiden Journalisten waren aber natürlich sehr schockiert, dass sie vor allem als Antisemiten bezeichnet worden sind in den Medien. Und das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Die kommen beide aus jüdischen Familien, also haben beide jüdischen Hintergrund, sehen sich auch als Juden. Der David Sheen lebt in Israel und Max Blumenthal in den USA und dieser Vorwurf war für sie eben untragbar. Da waren sie auch verletzt und wollten dann unter anderem trotzdem auch mit unserem Fraktionsvorsitzenden Gregor Gysi sprechen und über diesen Vorwurf. Er hat ihn gar nicht direkt gemacht, aber in der Zeitung wurde es so suggeriert. Es wurde so geschrieben, als ob Gregor Gysi auch das vorgeworfen hätte, Antisemitismus. Und ich wollte dieses Gespräch dann mit ermöglichen und wir sind mit den beiden Journalisten und anderen Leuten zu diesem Büro von Gregor Gysi und haben dann auch mit ihm gesprochen, also nur wie Abgeordnete, ob er denn das Gespräch machen möchte. Er wollte es aus verschiedenen Gründen zu dem Zeitpunkt nicht machen. Und wir sind dann wieder rausgegangen, wir drei, und haben dann den Leuten gesagt, nee, tut uns leid, es ist nicht möglich. Wollten dann gehen, haben gesagt, nee, das geht nicht. Die waren natürlich sauer, dass das Gespräch nicht stattfinden soll, die beiden Journalisten. Naja, wir haben dann uns angezogen, waren so am Gehen. Und dann kam Gregor Gysi aus dem Büro, um eben zu besagter Toilette zu gehen. Und lief dann durch diese Menge durch und traf auch in so einem Gang auf die beiden Journalisten. Und die waren dann so sauer und sind eben hinterhergelaufen und wollten ihn damit konfrontieren. Und das war natürlich ein Unding. Das geht einfach nicht, jemanden dann so zu bedrängen. Und es war einfach auch falsch, mit den Leuten zu dem Büro von Gregor Gysi zu gehen. Aber ich habe eben auch nochmal versucht, in der Öffentlichkeit klarzumachen, ich habe mich dafür auch gleich entschuldigt. Ich habe gesehen, das ist einfach... so ein Chaos wird, ja, und vor allem, was eben auch ein Unding war, dass diese Journalisten, und das ist wird halt zunehmend heute so gemacht, sofort mit Handys alles gefilmt haben, das ist ja dasselbe wie bei der Schule, dass alles sofort dokumentiert wird, das ist sozusagen auch dieser Stil der Live-Dokumentierung, parallel immer Tweets zu schicken und so weiter. Und dadurch bekommt die ganze Aktion so eine Öffentlichkeit. Und gerade wenn es dann um so unwürdige Szenen ging, wie dann auch Gregor Gysi eben die Tür zumachen wollte und so, das ist einfach völlig inakzeptabel. Das habe ich auch sofort verurteilt und habe mich dafür entschuldigt und habe das eindeutig als meinen Fehler gesehen, den ich mir vorgeworfen habe, dass wir in der Form sozusagen dieses Gespräch organisieren wollten. Das geht nicht und dafür habe ich mich auch entschuldigt und ich hoffe, dass die Leute das auch gesehen haben, dass mir das einfach sehr, sehr leid tut. Und ich möchte ja vor allem, ich arbeite ja im Entwicklungsausschuss zu Israel-Palästina, ich möchte natürlich über die Situation dort sprechen und über politische Lösungen und dass es endlich auch einen gerechten Frieden für diese Region gibt und für die Menschen. Das ist ja wichtig und das wurde natürlich durch diesen Skandal total überlagert.
Gut, Ihre Meinung zu jenem Skandal ohne irgendwelche Einflüsse von uns? Das ist einfach geschildert, wie es abgelaufen ist und wir...
Wir